Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir steuern ziemlich rapide auf den Saisonstart zu. Nicht mal mehr einen Monat. Und krasserweise sind auch mittlerweile fast alle Kaderplätze vergeben. Also man darf seit einer guten Woche traden. Man darf noch seit nicht mal einer Woche Verträge unterschreiben. Aber wie immer hat es die NBA eilig. Also schauen wir jetzt so langsam Richtung Training Camp und natürlich vielleicht Trades. Also ich meine, es gibt ja noch ein paar Kollegen, die man munkelt, eventuell weg wollen, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall gibt es Redebedarf und deshalb sitzt er mir natürlich wie jeden Mittwoch wieder bestens gekämmt und aus dem Eigepell, schon lange nicht mehr gesagt, aber so sitzt er mir gegenüber. Mein sensationeller Kollege.
Ulf Rex.
Mein Name ist Max Marbeiter. Ja, und ich weiß nicht, weshalb ich gerade Kollege gesagt habe, weil sind wir Kollegen? Wir sind doch eigentlich viel mehr als Kollegen, oder nicht?
Ja.
Die Pause ist zu lang, Mann.
Ich überlege gerade, ob mir ein besserer Begriff einfällt, ja. Aber ich fühle mich gerade etwas überwältigt.
Ja, ne, es war so überschwänglich bin ich schon lange nicht mehr eingestiegen oder habe ich schon lange nicht mehr auf dich hingeleitet, sagen wir es mal so.
Der gefährlichste One-Two-Punch seit Karl Towns und D'Angelo Russell.
Oh. Oh. Oh, das gefällt mir. Oder natürlich seit Kobe White und Zach LaVine.
Oder so.
Wobei es da wahrscheinlich in kommunikativer Interaktion da ein bisschen mangeln würde bei uns beiden, wenn wir es so machen würden wie die beiden.
Das stimmt. Ja, vielleicht sind wir auch eher LaMelo Ball und Gordon Hayward. Ich weiß es auch nicht so genau. Auf jeden Fall sind wir irgendeine Form von One-Two-Punch.
Wir sind auf jeden Fall eine Form von One-Two-Punch. Was genau könnt ihr auch entscheiden? Also ihr habt ja vielleicht euer eigenes Bild dann. Von daher wollen wir da gar nicht zu sehr eure blanke Leinwand schon vorab bemalen. Ich glaube, wir sollten relativ schnell den Bogen zum Basketball spannen, weil sonst wird es heute nichts mehr. Ne?
Ja, ich habe auch den Eindruck, dass das vielleicht nicht so schlecht ist.
Es gibt einiges zu reden und dann vielleicht vorab. Ich meine, wir können mal damit anfangen, worüber wir jetzt nicht so ausführlich reden werden. Weil dann haben wir es nämlich vom Tisch. Weil so Lakers erwarten vielleicht viele Clippers, Suns, Blazers. Das haben wir alles schon besprochen. Am Montag. Wir werden wahrscheinlich heute auch Erwähnung finden, weil ganz unwichtig sind sie ja nicht. Aber am Montag waren wir bei Patreon unterwegs. Auf unserer Patreon-Seite, die ihr findet unter patreon.com/korbjäger-podcast. Korbjäger mit.
AE.
Exactamundo. Genau da findet ihr gerne extra Content. Zum Beispiel 25 Minutes or Less. Am Montag haben wir es fast hinbekommen. Auf jeden Fall versuchen wir da einmal die Woche mindestens uns zusammenzusetzen, gerade jetzt, wo spontan halt regelmäßig was passiert, um darüber zu sprechen. Und das ist gleichzeitig der Dank an all diejenigen, also der inhaltliche Dank sozusagen, an all diejenigen, die uns monatlich unterstützen über Patreon, was da ja möglich ist. Und die bekommen den extra Content. Und natürlich auch an dieser Stelle, wie jede Woche, einen großen Dank von mir verbal und Ole gedanklich. Schwere. Und deshalb wird es diesmal jetzt nicht so wahnsinnig über die Lakers gehen, aber es ist ja auch sonst viel passiert. Es gab einige Verlängerungen die letzten Tage, ne? Kollege Adebayo.
Sie.
Ingram. Tatum. Mitchell. Jetzt habe ich's. Die Aaron Fox. Nicht die Andre. Soll auch schon vorgekommen sein. Auf jeden Fall.
Für mich heißt er Desagana Fox. Aber den kennen nur noch die Älteren.
Auch sehr schön, ja. Aber also es ist ziemlich viel Geld ausgegeben worden für diese Rookie-Class, beziehungsweise Ingram war ja noch eine andere Rookie-Class, also war ja die Simmons-Klasse sozusagen. Mitchell ja auch. Aber Mitchell nicht, es war nur, ich bin gerade kurz durcheinander gekommen, weil es ja die Rookie-of-the-Year-Konversation war, aber das war ja, weil Simmons seine erste Saison ausgesetzt hat. Auf jeden Fall, jetzt ganz kurz, ist für dich da, war da jemand dabei, bei dem du gesagt hast, so, hätte ich vielleicht nicht gemacht oder hätte man so früh machen müssen, hätte man so viel geben müssen? Oder ist für dich alles irgendwo verständlich?
Berechtigt? Ich finde alle verständlich. Also, wo ich kurz ein bisschen überrascht war, war bei Adebayo, aber nicht wegen der Summe, sondern wegen dem Zeitpunkt. Weil Miami, ich meine, das ist ja jetzt auch kein Geheimnis, dass die eigentlich unbedingt Giannis haben wollen und deswegen bisher in dieser Offseason ja auch nur Einjahresverträge gemacht haben und deswegen auch unter anderem einen ziemlich wichtigen Spieler wie Crowder halt verloren haben, weil sie ihm nicht einen mehrjährigen Vertrag geben wollten. Da war ich mir nicht so sicher. Andererseits, Adebayo hat nun mal den gleichen Agenten wie Giannis. Adebayo weiß dadurch vielleicht auch, dass in den nächsten Tagen da vielleicht was kommt. Also Giannis ist im Moment, glaube ich, noch in Griechenland, aber da sie nächste Woche mit dem Trainingcamp anfangen, übrigens auch kaum absurd, wie schnell das alles geht, aber wird er jetzt ja relativ bald in die USA zurückkommen und dann, also vielleicht unterschreibt er dann den Vertrag und vielleicht weiß man dann schon mehr und vielleicht weiß Bam da auch schon ein bisschen mehr. Auf jeden Fall ist das dann ja jetzt in trockenen Tüchern und sonst, ich meine, aus der Klasse, ich meine, bei Tatum finde ich es halt also fand ich es komplett erwartbar, dass das auch die maximale Summe sein würde. Bei Mitchell bin ich auch davon ausgegangen. Bei Fox und auch bei Ingram hätte man jetzt sagen können, die haben vielleicht noch nicht ganz so viel gezeigt wie die anderen, im Sinne von, beide haben, finde ich, eine richtig gute Saison gespielt und sonst war es eher durchwachsen, und andererseits sind sie aber halt auch in Situationen, wo es für ihre jeweiligen Teams, glaube ich, auch einfach sinnvoll ist, also beziehungsweise relativ alternativlos sogar. Die Kings können sich nicht leisten, Fox zu verlieren, und sie hätten ihn wahrscheinlich nicht behalten können, wenn sie ihm nicht die maximale Summe gegeben hätten, weil er dann wahrscheinlich so bei der ersten Möglichkeit das Weite gesucht hätte. Bei Ingram war es jetzt halt auch irgendwie das Ding. Also das war halt der primäre Gegenwert für Anthony Davis. Ist letztes Jahr All-Star und MIP geworden. Und selbst wenn die Jahre davor eher durchwachsen waren und man immer noch sehen muss, wie passt das langfristig zusammen mit Zion und so, ist es halt trotzdem auch eine Situation, wo man sich sagen muss, diesen Spieler mussten sie halt halten. Und dann, das ist halt einfach schweineteuer. Also ich glaube, das ist dann in der Situation auch schwer zu vermeiden. Und ich finde, man staunt trotzdem immer wieder bei diesen Summen, gerade bei Spielern. Also Fox ist ja doch kein All-Star gewesen zum Beispiel. Aber ja. Man kommt halt trotzdem an den Punkt, wo es, finde ich, alles relativ logisch ist. Oder hat dich da irgendwas komplett verwirrt?
Nee, überhaupt nicht. Also ich glaube, ich meine, was du gerade gesagt hast, ist ja, sprechen wir auch immer wieder an, ist, glaube ich, auch einfach so ein bisschen das Problem der kleineren Stadt, abseits der großen Rampenlichter irgendwie, oder der großen Scheinwerfer einfach, weil du da bestimmt auch mit Blick auf die Hornets auch ein Argument, du musst halt immer ein bisschen mehr bezahlen, um deine Leute entweder zu halten oder halt jemanden davon zu überzeugen, jetzt zu kommen. Deswegen ist ja für mich auch immer so dieses Gerede, geil, die Hornets haben Capspace oder die Kings haben Capspace, haben so in dem Moment, in dem sie nicht schon über Jahre hinweg jetzt irgendwie ein extrem interessantes Team aufgebaut haben, bei dem sich vielleicht oder mit dem gern irgendwie ein guter Free Agent zusammenspielen wollen würde. Wenn das nicht der Fall ist, im Endeffekt bringt der Capspace nicht so wahnsinnig viel, beziehungsweise, ich glaube, Zach Lowe und Chris Herring haben es ganz witzig gesagt, du tendierst dazu, dumme Sachen zu machen mit deinem Capspace, weil du einfach ein bisschen überbezahlen musst. Und jetzt in dem Fall waren es meiner Meinung nach keine dummen Sachen, weil es halt einfach, du hast halt, ich meine, Fox zum Beispiel, klar, hast du ja gesagt, noch kein All-Star, hat aber schon durchblitzen lassen, was theoretisch möglich ist. Also das Potenzial ist da, und natürlich ist es viel, so viel Geld für Potenzial zu bezahlen, aber ja, man hofft halt, glaube ich, dass er fit bleibt, dass jetzt vielleicht auch mal ein bisschen Konstanz reinkommt, generell in die Fitness des Kaders der Kings, und sich das alles so ein bisschen einspielen kann. Vielleicht werden wir ja später sicherlich noch drauf kommen, ist der Abgang von Bogdanovic da gar nicht so schlecht, was so die Ausbalancierung, die spielerische angeht, auch die Rollenverteilung angeht, auch vielleicht die persönlichen Befindlichkeiten einiger da irgendwie angeht. Von daher kann da schon noch was gehen. Und wie du sagst, bei Ingram, ja, aber letzte Woche haben wir auch viel gesagt, aber ich meine, letzte Saison haben wir auch oft drüber gesprochen, so als Zion zurückkam oder als Zion sein Debüt gegeben hat, und man hat so gesehen, okay, am Anfang hat man sich gefragt, wie du auch gesagt hast, funktioniert es? Aber ich finde, man hat schon Ansätze gesehen, dass es funktionieren kann. Und natürlich dauert das ein bisschen, jetzt haben sie einen neuen Coach mit Stan Van Gundy, aber Ingram hat sich extrem gesteigert letztes Jahr, hat viel von dem gebracht, was man gesagt hat, was er bringen soll, irgendwann, potenziell. Ja. Und von daher denke ich, ist okay. Und ja, Tatum, Mitchell für mich außer Frage in der Umgebung, in der wir heute leben, in der NBA sozusagen, dass du halt solche Spiele, ich meine, die haben halt, ja, sehr, jetzt in der Bubble wahnsinnig viel gezeigt, letzte Saison wahnsinnig viel gezeigt, und Adebayo
sind halt genauso. Einfach beides schon Franchise-Player. Also eben, muss man, glaube ich, da so sagen. Ich glaube, da stehen sie auch noch eine Stufe über einem Ingram oder so, aber der kann da halt absolut auch hinkommen.
Genau. Und Adebayo, klar, also da hat wahrscheinlich einer der von allen Beobachterten mit beliebtesten Spieler so während der Playoffs geworden, einfach aufgrund seiner Vielseitigkeit. Und ja, ich meine, klar, spekuliert ja jetzt jeder, du hast ja auch schon gesagt, was das für Giannis bedeutet, vielleicht ist es tatsächlich so, dass er verlängert. Ich fände es ja geil, wenn er verlängern würde, weil es einfach geiler ist, ein Team wie die Bucks zu haben, als da irgendwie noch ein Superteam irgendwo in LA oder Miami oder wo auch immer.
Also ja, was mir nur an der Geschichte jetzt schon auf den Sack geht, also es hat ja jetzt schon angefangen, bevor irgendwas entschieden ist, der wird jetzt wahrscheinlich dann seinen Vertrag unterschreiben, und dann ist aber sofort am nächsten Tag der Artikel, wie lange dauert es denn, bis er einen Trade fordert? dann hat er die Summe, und das wird aber, also ich hätte das Thema auch gerne einfach mal abgehakt, also ich hätte einfach gerne eine Entscheidung.
Ja.
Ob er jetzt irgendwo anders hingeht oder bei den Bucks bleibt. Ich tendiere auch eher zu den Bucks. Ich finde das cool, aber also ist es sein Ding, soll er machen, wie er will. Nur dieses ewige, hektische, hysterische, was macht denn Giannis als nächstes? Das wird dadurch, glaube ich, nicht aufhören, leider. Also das wird einen noch eine Weile begleiten.
Können wir natürlich nicht beeinflussen. Wir können ja für uns ausmachen, dass sobald Giannis eine Entscheidung getroffen hat, egal wie sie ausfällt, dass für uns das Thema, wo spielt denn Giannis in 2 Jahren, erst in 2 Jahren interessant wird.
Ja. Quasi.
Das wäre einfach dieses Hin und Her, weil, ja, das ist ja eh nur Spekulation. Und irgendeiner hat irgendwas gehört und vielleicht hat das aber auch nur von der Putzkraft der jeweiligen Arena gehört.
Die wissen aber oft am meisten, unterschätzt das mal nicht.
Ja, das stimmt. Wenn Giannis vom Klo kommt und gerade auf seinem Handy das Roster der Chicago Bulls anschaut oder so.
Der Zimmernachbar des Schwippschwagers von der Großtante von Shaquille O'Neal wusste damals auch, dass er zu den Lakers geht.
Ja.
Und hatte recht.
Also, und hatte recht.
Ne? Unterschätzt das mal nicht.
Ja. Nein, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Da sind schon einige Geschichten dazu gekommen. Nee, aber von daher, wir können es ja so machen. Wir reden einfach nicht über Giannis Zukunft, wenn Giannis Zukunft erstmal geklärt ist.
Ja, aber dann, also lass uns vielleicht dann trotzdem ganz kurz zwei, drei Worte über die brünstigen Böcke verlieren, ja. Nachdem ja Bogdanovic jetzt eben bei den Haken gelandet ist. Darüber können wir dann eh noch sprechen. Aber also wie finden wir denn die Offseason von den Bucks jetzt? Also am Anfang, als es hieß, Holiday und Bogdanovic kommen, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen und waren, glaube ich, ja beide durchaus euphorisch. Das hat jetzt ja offensichtlich nicht geklappt. Wie ist denn das jetzt mittlerweile? Also wie siehst du die Bucks Offseason jetzt?
Ja, es ist jetzt, ich meine, wir haben ja auch im Zuge dessen haben wir auch gesagt, wie gut John Horst seinen Job gemacht hat. Jetzt hat John Horst seinen Job erstmal doch nicht ganz so geil gemacht.
Nee.
Weil, ja gut, ich meine, diese Bogdanovic-Geschichte, es war ja da schon ein bisschen fragwürdig, dass ein Sign-and-Trade-Deal mit einem Free Agent ausgemacht wurde, obwohl die Free Agency noch nicht losgegangen war, aber es hat jetzt alles nicht so funktioniert. Dann kam ja noch diese Pat Connaughton-Geschichte dazu, dessen Vertrag sie verlängert haben, dann aber eigentlich zu niedrigen Konditionen. Jetzt müssen sie ein bisschen mehr bezahlen. Und da dachte ich erst so, sieht alles bitter aus. Jetzt, aber ich finde irgendwo, oder zumindest frage ich mich, ob sie jetzt, weil war ja auch letzte Woche Thema, gut, sie haben jetzt diese Starting Five, die halt ihnen wahnsinnig viele Möglichkeiten bietet, die auch einfach so auf eine, jetzt eben nicht die 1A Creation bietet, nicht das 1A Shooting bietet, aber halt viele 1B-C-Lösungen, hinter Giannis natürlich, die halt ihn, durch die sich die gegnerische Defense nicht so sehr auf Giannis oder Giannis plus Middleton einstellen kann. Und die halt generell das Feld öffnet für Giannis. Also das war natürlich schon ein Optimalfall. Gleichzeitig haben wir gesagt, okay, die Bank ist halt jetzt ein bisschen, oder die Möglichkeiten, noch mehr zu tun, abseits der Starting Five, sind jetzt sehr, sehr begrenzt, einfach finanziell. Und von daher, ich finde jetzt, die Spieler, die sie jetzt geholt haben, finde ich schon interessant. Also es ist jetzt nichts irgendwie dabei, wo dir halt die Kinnlade nach unten klappt. Aber ich meine, DJ Augustin als Backup-Playmaker finde ich jetzt gerade in so einem Team mit Giannis zum Beispiel halt, dem man Pick-and-Roll laufen kann, als einer der, ich weiß nicht, die letzten, also ich meine, Orlando war jetzt nicht mit Shooting gesegnet, aber er war, glaube ich, einer der verlässlichsten Shooter. Entsprechend auch hatte sich eine Defense, wusste, das ist so eine der, seine Stärke sozusagen und die Magic brauchen es. Trotzdem hat er in 2 der letzten 3 Jahre über 40% von draußen getroffen. Letztes Jahr ging es ein bisschen runter, waren es nur knapp 35%, hat aber aus dem Catch-and-Shoot, was ja durchaus wichtig sein dürfte, trotzdem über 40% getroffen. Von daher finde ich es jetzt nicht schlecht.
Ist auch seit Jahren einer der besseren Pick-and-Roll-Ball-Händler tatsächlich.
Genau. Also solche Geschichten. Unser Freund Bobby Portis natürlich.
Ja.
Sensationell. Wobei ich meine, bis jetzt war Bobbele ja gern in einem Team, in dem er halt auch irgendwie machen durfte, was er wollte. Und wo es halt relativ wurscht war, was er gemacht hat. Aber es ist immer wieder aufgeblitzt, was er theoretisch so drauf hat. Und ich bin, glaube ich, so jetzt für das, was die Bucks gern hätten, so ein bisschen Stretch 4, vielleicht auch mal einer, der so ein bisschen was für sich kreieren kann. Defensiv vielleicht, wenn Giannis mal auf die 5 rückt oder so, kann man das vielleicht auch ein bisschen auffangen. Von daher finde ich es jetzt nicht uninteressant, kann einem schon was geben. Torrey Craig als athletischer Wing. Sagen wir mal so, es wäre wahrscheinlich cooler gewesen, wenn die Bogdanovic-Geschichte funktioniert hätte, aber ich finde, sie sind da schon noch halbwegs, sie haben sich noch halbwegs rausmanövriert, meiner Meinung nach. Also oder so, es sieht für mich vom Potenzial her, sieht es okay aus irgendwo.
Ja, okay, würde ich unterschreiben. Ich bin mir nur nicht sicher, ob sie in irgendeiner Form wirklich besser sind als letztes Jahr. Und das wäre ja so der Hauptanspruch. Also
das glaube ich aber schon.
Ich glaube schon auch, also Holiday ist positionell auf jeden Fall ein Upgrade, auch wenn sie dafür zwei vernünftige Point Guards plus irgendwie 3 Picks abgegeben haben, was einfach.
Der Preis war ein bisschen sehr hoch.
Wenn man nur diesen einen Deal hat, ist das schon echt heftig. Also ich glaube trotzdem, dass Holiday da hilft, aber bei allem, was ich mir da sonst so angucke und auch Augustin, den ich für einen guten Spieler halte, das ist halt irgendwie auch ein Knirps, den man in den Playoffs halt relativ schlecht gebrauchen kann, glaube ich. Und da geht's mir mit einigen Spielern im Team so. Ich denke so, das wird weiterhin ein Team sein, was in der Regular Season alles plattwalzen kann. Das wissen wir auch über die letzten Jahre, dass das für die Bucks kein Problem ist. Also ich kann mir ohne weiteres vorstellen, dass sie auch nächste Saison wieder die beste Bilanz der Liga haben werden. Ich weiß halt nicht, inwieweit so dieses Playoff-Potenzial insofern wirklich gestiegen ist, dass sie halt nächstes Mal dann durch den Osten marschieren und dann auch den Titel holen können, worum es ja letztendlich geht. Also weil ich halt einfach nicht so ganz sicher bin. Ich glaube, also ohne dass Bogdanović jetzt der perfekte Spieler wäre, das ist auch so ein schlechter Verteidiger, dass man sich da schon was überlegen muss, wie man den beschützt und so. Aber ich glaube, dieses gerade in der Crunch-Time dann auch mal für sich selber Würfe kreieren und auch die Eier haben, die zu nehmen sozusagen, ich glaube, das wäre schon eine Komponente gewesen, die sie halt sehr gut hätten brauchen können. Und deswegen, das sehe ich halt jetzt immer noch nicht so. Das ist für mich ein sehr, sehr gutes Team, wo ich nicht sicher bin, ob es ein überragendes Regular-Season-Team ist oder auch ein überragendes Playoff-Team.
Also sagen wir so, die Eier hat Bobby Portis definitiv.
Aber Bobby Portis wird am Ende von Playoff-Spielen wahrscheinlich nicht auf dem Court stehen.
Das ist die andere Frage.
Die Eier hat er dann auf der Bank.
Ja. Wobei ich aber, wenn es Richtung Playoffs geht und wenn wir es vergleichen wollen mit letztem Jahr, und da ist halt, glaube ich, und es ist jetzt kein Seitenhieb Richtung Eric Bledsoe, aber ich glaube, da ist halt
Warum nicht?
Ja, weil
na klar, es ist einer.
Nein, es ist einfach nur, also wenn ich jetzt beide vergleiche, auch objektiv von mir verglichen, also in dem Fall subjektiv verglichen, aber sehe ich das Upgrade von Holiday gegenüber Bledsoe so hoch, auch wenn Holiday natürlich auch irgendwie seine Schwächen hat, ich weiß nicht, wie letztens Bill Simmons hat auch gesagt, also er zieht kaum Freiwürfe, auch immer so ein Faktor, aber ich glaube, für mich ist das Upgrade so hoch, dass ich das Team insgesamt schon deutlich stärker sehe. Also auch gerade für die Playoffs dann eben, weil ich glaube, dass das Holiday da verlässlicher sein wird. Und natürlich sind die Rollenspieler außenrum vielleicht, weiß ich nicht, Hill zum Beispiel, wenn du jetzt mit Augustin vergleichst, wahrscheinlich, wenn du letzte Saison nimmst, der bessere Schütze, länger, vielseitiger, Switchability etc., passt da vielleicht besser rein. Aber trotzdem, glaube ich, ist weil das war ja mal so der Punkt irgendwo, dass halt so die in der Spitze noch ein bisschen was gefehlt hat. Hinter Giannis, Middleton und dass da noch was war. Und ich glaube, dass da Holiday in den Playoffs schon mehr bringen kann als Bledsoe. Und Torrey Craig muss man halt sehen. Mit Craig hast du zumindest halt defensiv jemanden, der dir helfen kann und der da auch switchen kann und dir da Möglichkeiten bietet. Also von daher, ich sehe sie schon besser als letztes Jahr. Ob sie jetzt so signifikant besser sind, dass es dann wirklich reicht Richtung Finals, dass es dann reicht vielleicht sogar Richtung Meisterschaft, weiß ich nicht. Hängt auch ein bisschen an Giannis irgendwo, weil Captain Obvious. Weil auch da er so gut er ist, ich meine, es gibt halt immer noch den Faktor, wo, also kriegt er dann wirklich mal einen verlässlichen Plan B, der auch wirklich funktioniert, wenn Teams wie die Heat zum Beispiel diese Mauer aufstellen oder ihn halt einfach extrem gut verteidigen. Gibt es da irgendwie noch andere Möglichkeiten? Und
ich glaube, also bei mir ist es irgendwie so ein gewisser Restfunken-Skepsis ist auch deshalb, also ich glaube tatsächlich, dass es schon, wenn ich mir den Kader jetzt so angucke und nachdem es halt mit Bogdanović nicht geklappt hat, dass es schon wehtun wird, dass sie halt Matthews verloren haben, weil ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wer da der jetzt die Starterlösung auf der 2 ist. Sie haben da jetzt Dante DiVincenzo, Pat Connaughton. Du kannst natürlich auch mit Augustin und Holiday im Backcourt starten, weil Holiday ja im Prinzip lang genug ist, aber also mir gefällt der Backcourt halt einfach nicht besonders gut und ich glaube, da halt gerade so diese ja, die kleinen Positionen halt schon irgendwie eine Schwachstelle waren, bin ich mir nicht so sicher. Also Holiday finde ich super, aber er ist halt irgendwie jetzt der eine richtig verlässliche, gute Spieler im Backcourt. Deswegen, naja, aber okay, mal gucken. Wir können uns ja mal den Rest des Ostens angucken, also so in der Spitze, weil die anderen
kommen wir damit nach Chicago.
Genau. Also da bei denen ist ja eigentlich nichts passiert. Deswegen kann man da gar nicht so viel zu sagen. Also Garrett Temple gönn dir. Und ob noch Trades kommen, dann werden wir drüber sprechen. Aber wir machen das jetzt einfach bei den Bulls wie mit Giannis, okay? Erst wenn was passiert.
So machen wir das.
Fair. Und
nur dann. Ja. Das finde ich gut.
Weil, könnten ja mal kurz über die Heat zum Beispiel sprechen, da die ja nun mal das Team waren, das die Bucks letztes Jahr rausgeschmissen hat. Sind für mich Übergang. Jetzt nicht, ja, ne? Oder? Ja. Also ich finde auch.
Absolut.
Ich übe permanent.
Es läuft.
Ich finde, die Heat sind halt nicht besser geworden. So richtig. Ja. Also, ich finde auch die Moves, die sie gemacht haben, riechen teilweise fast so, als würden sie noch irgendwas im Schilde führen, weil Sonst gibst du wahrscheinlich nicht 9 Millionen im Jahr für Myers Leonard auf, aus, der ja keine Sekunde in den Playoffs spielen soll eigentlich, wenn's nach Plan verläuft. Also das ist ja, auf dem Papier ist das ja ein verrückter Deal.
Ja.
Das, was die Dragic jetzt zahlen, ist auch erstmal relativ viel. Aber also was ich halt vor allem denke, wenn man so die letztjährige Playoff-Rotation ansieht, dass auch wenn wir, glaube ich, beide nicht die allergrößten Jay Crowder-Fans auf der Welt sind, ist das schon ein relativ herber Verlust, finde ich, für das Team. Deswegen würde ich halt,
ja.
Also Harkless ist nicht schlecht, Avery Bradley ist auch nicht schlecht. Aber ja, ob sie dadurch besser geworden sind, bin ich mir halt nicht so ganz sicher. Und für mich ist das irgendwie, also die ganze Offseason las sich so ein bisschen wie, ja, okay, wir waren in den Finals, aber so richtig glauben wir nicht daran, dass wir im Idealfall mit unserer jetzt besten Offseason dann auch wirklich Meister werden könnten. Also so, als wäre diese Distanz zu den Lakers oder falls sie da noch irgendein anderes Team sehen, aber wahrscheinlich sehen sie die Lakers, dass sie so groß wäre, dass sie in dieser Offseason nicht, dass sie da nicht näher rankommen können und dass sie deswegen halt so ein bisschen in Warteposition bleiben. Also für mich liest sich diese Offseason der Heat irgendwie so.
Ja, es stimmt so. Es fehlt so ein bisschen, gefühlt könnte man meinen, es gibt nicht, man ist nicht all in sozusagen.
Ja.
Irgendwo. Also das ist so, also auch gerade der Crowder-Abgang finde ich schon interessant, weil wie du sagst, also Bradley, ja, Defense und auf den kleinen Positionen Point of Attack, aber ich glaube, bei Crowder ist aber halt einfach das Ding, du kannst ihn halt gerade in so einem, also auf der 4 quasi, er war einer, den konnte, der war, also er hat jetzt nicht, er hat sein Shooting-Niveau vom Anfang der Bubble nicht halten können ganz, aber er war trotzdem einer, der auf der 4 verteidigen konnte und trotzdem an der Dreierlinie halbwegs respektiert werden musste von den
Defense. Genau, weil er halt auch einfach ballert. Also ob er nun jedes Mal trifft oder nicht, aber der hat keine Probleme mit dem Selbstvertrauen, wie das zum Beispiel ein Harkless hat, der Würfe verweigert hat in Portland jahrelang.
Da fehlt das J.R. Smith-Gen einfach.
Ja, genau. Ja. Crowder hat das. Also der wirft halt einfach, der hat immer ein hohes Volumen.
Genau. Und Harkless eben, klar, kannst du dann auch auf defensiv, kann die Crowder-Rolle eventuell einnehmen. Aber offensiv, ich meine, das war ja in Portland dieses Riesenproblem über Jahre einfach, dass es mal ein bisschen besser funktioniert hat, aber grundsätzlich halt eigentlich im Endeffekt man sowohl Harkless als auch Aminu dann irgendwie stehen lassen konnte. Und das hat halt den McCollum und Lillard den Raum so ein bisschen genommen. Und ich glaube halt, also der Crowder-Abgang, sowas, was die Balance des Kaders angeht, schmerzt schon. Natürlich sehen wir das jetzt irgendwie so, wie wir es jetzt gerade beschrieben haben, vielleicht hat Eric Spoelstra, oder mit Sicherheit hat Eric Spoelstra auch irgendwie Ideen, wie er dann halt um seine Shooter und dann vielleicht Harkless oder wie Bradley, was er da dann irgendwie basteln kann. Da geht's, es gibt natürlich dann auch nur einen gewissen Spielraum, aber ich bin mal gespannt auf jeden Fall, wie das dann aussieht. Also vielleicht darf man dann da auch gar nicht unbedingt so die Ausrichtung der letzten Saison dann als Standard nehmen oder davon ausgehen, dass man einfach Crowder durch Harkless jetzt zum Beispiel ersetzt und dann wird es schon ähnlich aussehen. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass sie da versuchen, so ein bisschen an Stellschrauben zu drehen und dann auch irgendwo dem neuen Personal gerecht zu werden. Alles andere wäre auch Quatsch unter uns. Ja. Aber ich sehe es schon ähnlich. Also ich sehe sie jetzt auch auf jeden Fall mal nicht stärker als letztes Jahr.
Ja. Sind eigentlich, also da wir auch nicht jedes Team jetzt einzeln durchgehen, aber sind von den Ost-Contendern oder also von den, ja, sagen wir mal Top 5 im Osten, welche Teams sind denn besser? Also, weil mir fallen irgendwie auf die Schnelle, ich rechne damit, dass die Sixers besser sein werden, weil besserer und vor allem auch neuer Coach, der, glaube ich, da ein bisschen anderen Ansatz hatte und ein Kader, der immer noch nicht perfekt zusammenpasst, aber auf jeden Fall besser zusammenpasst. Also, ich erwarte von den Sixers eine Steigerung, wenn sie gesund bleiben. Das muss man ja immer mit dazu erwähnen, aber ich kann es mir da schon gut vorstellen. Und halt Brooklyn irgendwie by default. So, wir müssen zwar mal sehen, wie KD aussieht, aber dass das nicht schadet, einen der wahrscheinlich 10 besten Scorer zumindest aller Zeiten wieder zu haben, dass das Team, das Ceiling so ein ganz kleines bisschen anhebt. Davon würde ich mal ausgehen.
Ja.
Aber sonst, also auch bei den Celtics, wir haben ja am Montag auch da schon kurz drüber gesprochen, deswegen jetzt nur in aller Kürze, aber ich sehe das mit dem Hayward-Abgang nicht so negativ. Ich glaube, dass das Team, dass die Rollenverteilung vielleicht ein bisschen sinnvoller geworden ist. Aber halt
klarer.
Auch natürlich, ja genau, ein bisschen klarer. Und dass aber gleichzeitig halt auf dem Flügel jetzt bisher sehr unbewiesene Spieler irgendwie was beweisen müssen, damit das Ganze funktioniert. Also am besten schlägt Aaron Nesmith direkt ein. Am besten macht Romeo Langford einen riesen Schritt. Also das ist ja alles nicht auszuschließen, aber es ist jetzt auch nicht unbedingt so, dass ich davon ausgehe, jupp, bei den Celtics läuft alles. Es ist nach wie vor so, dass es finde ich, im Osten nicht so eine klare Hierarchie gibt, dass man jetzt ausschließen könnte, dass sie nächstes Jahr in die Conference Finals kommen. Aber also als Team so insgesamt hat sich, glaube ich, nicht so viel verändert, was die Qualität angeht.
Ja, ich glaube, Tristan Thompson gibt ihnen halt auf den großen Positionen ein bisschen mehr Möglichkeiten, gerade auch was Rebounding angeht.
Ja.
Aber ja, also du hast recht. Also ich glaube, ich habe am Montag ja, also ich habe es ähnlich gesehen mit Hayward, und ich gehe auch immer noch davon aus, dass es einfach problematisch war, durch diese ganzen Verletzungen Haywards, dass man immer so, man hat im Endeffekt mit ihm geplant und musste dann aber immer irgendwo überbrücken und hat dann, ich meine, im Playoffs war ja auch immer so, also in den Conference-Finals-System, wann kommt er wieder, wann kommt er wieder? Kann er spielen? Also, und wenn er wiederkommt, dann sehen wir anders aus. Und jetzt einfach zu wissen, okay, er ist halt nicht mehr da.
Ja.
Und wir müssen uns von vornherein darauf einstellen und halt das dann irgendwie verteilen. Und wie du sagst, vielleicht macht einer von den jüngeren Spielern irgendwie einen Sprung oder wächst in eine eigene, größere Rolle rein. Das ist, glaube ich, ganz gut. Generell, aber qualitativ tut natürlich der Abgang irgendwie schon weh, weil Gordon Hayward, so wie er letztes Jahr gespielt hat, wenn er fit war und zwar und auch ein bisschen Vorbereitung hatte, schadet nicht, ne?
Der theoretische Gordon Hayward, wie wir ihn auch nennen.
Genau.
Das ist halt das Problem. Deswegen ist, glaube ich, der Punkt, dass er weg ist, auch insofern ganz gut, weil, also genau wie du gesagt hast, man hat immer so darauf gewartet und gedacht, ja, aber wenn das erstmal so, und jetzt kann man das halt einfach mal ausschließen. Und es ist ja auch über die letzten 3 Jahre so gewesen. In den wichtigen Situationen war es halt einfach nun mal nicht da. Das, was jetzt kein Generalvorwurf an ihn ist, sondern eher an Pech an den Pfoten. Das, also, kann es halt auch mal geben, aber die 3 Jahre waren halt irgendwie echt relativ verhext und dann ist es nun mal einfach so.
Ja, dann soll es einfach weitergehen und dann hofft man vielleicht auch einfach, dass ja in einer anderen Umgebung vielleicht alles ein bisschen besser ausschaut. Das ist ja.
Ja.
Sonst würde ich dir zustimmen, was du sonst so gesagt hast. Also klar, Sixers haben wir ja schon gesprochen, das sieht alles ein bisschen besser aus.
Raptors sind klar schlechter geworden.
Sind klar schlechter geworden, ohne Ibaka, ohne Gasol. Ja. Wie sehen wir denn Baines so? Also sehen wir, weil, also ja, Gasol, ich möchte jetzt auf gar keinen Fall Marc Gasol schlecht reden, aber also jünger wird er nicht, mal einen ganz neuen Spruch auszuprobieren. Aber ich meine, klar, Basketball-IQ und halt die Möglichkeit, das Feld so ein bisschen zu stretchen, ist gut, wobei Baines ist natürlich auch ein brutaler Schütze mittlerweile.
Ja.
Vor allem, was die Form angeht, aber. Weil die ist
überragend. Aber auch, also er ist auch ein willigerer Shooter, was glaube ich auch gar nicht so unwichtig ist, weil das war Gasol noch nie.
Eben, genau. Aber Gasol war echt wirklich so, also immer ein leichter Zögerer war immer dabei.
Ja.
Jetzt würde ich sagen, ich meine, klar, passingmäßig können wahrscheinlich wenige Big Men oder Center Gasols Wasser reichen. Aber so grundsätzlich könnte ich mir schon vorstellen, dass Baines Gasol auf seine Art ersetzen kann. Nicht 1-1, aber auf seine Art. Und dass das für die Raptors gar nicht zwingend so schlecht ist.
Ich glaube schon auch, dass Baines ihnen gut tun kann. Also er war letzte Saison ja gerade zum Start der Saison war er absolut überragend. Also hat er auch alles getroffen, aber war auch defensiv wirklich einer, der halt Phoenix sofort stabilisiert hat. Er war halt dann verletzt. Also man muss man auch mal gucken, wie gesund er dann jetzt sein wird. Weil, also Baines ist nicht viel jünger als Gasol. Ich glaube, Baines ist 33.
Ist also, er schon so alt?
Ich glaube, der ist auch schon 33. Der hatte ja schon seine Jahre in Europa unter anderem. Deswegen ist der, also, wenn er noch nicht ewig in der NBA spielt, schon ein etwas älteres Semester. Guckst du gerade nach? Du schaust so verwirrt. Soll ich das machen?
Ich gucke gerade nach, ja, genau. Er wird tatsächlich 34. Stimmt, krass. Ich hatte ihn tatsächlich deutlich jünger abgespeichert.
Das liegt daran, dass er halt so ein Muskelbiber ist. Also da denkt man, ja, das ist halt ein Bild von einem Mann, der altert gut.
Ja, und dieser jugendliche Bart dazu. Übrigens auch gerade überrascht, war mir auch nicht bewusst, in Neuseeland geboren, der alte Australier.
Tja, wusste ich auch nicht. Aber also, was so diese Situation bei den Raptors angeht, ich glaube, sie waren halt, also erstens war Gasol so als Anker dieser Defense, glaube ich, schon einfach noch auf einem Niveau, was nicht so viele Spieler haben und wo Baines schon auf seine Weise auch gut drin ist. Aber ich weiß nicht, ob er so gut darin ist. Aber sie hatten halt auch diese Stärke, dass sie einfach auf den großen Positionen so komplett unterschiedlich sein konnten. Also mit einem Ibaka, den man ja auch auf der 5 spielen lassen kann und der halt wieder ein komplett anderer Spielertyp ist. Jetzt sind das halt andere Leute, die sich da ausprobieren müssen. Also Alex Len haben sie jetzt noch geholt, Chris Boucher haben sie einen längeren Vertrag gegeben, den ich letzte Saison immer interessant fand, wenn er gespielt hat und meistens auch ganz gut, aber das ist halt ein relativ wilder Spieler. Und also ich glaube, bei den Raptors war das schon auch so ein bisschen dieser Faktor, dass sie sich halt eigentlich fast immer darauf verlassen konnten, dass ihre wichtigen Spieler extrem verlässlich waren, extrem spielintelligent waren. Und ich glaube, da ist halt gerade ein Gasol schon sehr wichtig dafür. Deswegen muss man mal gucken, inwieweit sich das so replizieren lässt. Und grundsätzlich wegen der Annahme, dass sie insgesamt ein bisschen schlechter werden, das hängt natürlich auch damit zusammen, dass Lowry altert.
Ja.
Und das, ja, dadurch glaube ich, dass das Team schon ein bisschen Schaden nehmen wird. Ibaka war auch für die Offense einfach sehr wichtig, muss man dazu sagen, weil es war, also die Raptors waren ja ein eher durchschnittliches Offensivteam und er war schon ein williger Scorer, sage ich mal. Mhm. Da muss man jetzt mal gucken, wo sie das herbekommen. Sie sind ja wahrscheinlich auch noch nicht ganz fertig. Shoutout erstmal übrigens an Steady Freddy für seinen Zahltag. Also ja. Ich glaube, da kann man, also für den Typen kann man sich ja sowieso nur freuen, dass das, ich glaube, das war jetzt auch im Bill Simmons Podcast, haben sie auch darüber geredet, dass das so neben Clay einer der Spieler ist mit dem höchsten Approval Rating wahrscheinlich.
Neben Clay und Derrick Rose.
Ja.
Tatsächlich. In der Liga, innerhalb der Liga, habe ich dann in dem Zusammenhang gelesen.
Haben die Spieler gesagt?
Ja.
Okay. Ja, bei den Spielern vielleicht. Bei anderen nicht.
Bei dir nicht, oder was?
Nee, bei mir nicht. Also da gibt es auch gute Gründe, warum. So, auch mit Basketball nichts. Das weiß ja sowieso. Ja, aber
ich bin informiert.
Ja. Nee, aber also Van Vliet ist halt auch einer, den irgendwie jeder mag und der einfach eine coole Geschichte hat. So von wegen. Ja. Also von daher, da ist eine Gratulation fällig, aber was die Raptors jetzt noch machen, bin ich auch mal gespannt. Also Hollis Jefferson ist, glaube ich, auch noch nirgendwo unter Vertrag. Den könnte man ja versuchen, günstig zu halten. Den fand ich jetzt nicht so schlecht bei ihnen. Aber wie gesagt, ich würde nicht davon ausgehen, dass sie jetzt besser sind, sondern eher ein bisschen schlechter als letzte Saison.
Vielleicht spekulieren sie ja auch auf Giannis.
Ja, natürlich tun sie das. Aber das darf man ja nicht sagen. Ja. Das tun sie nach wie vor, ja.
Ja. Gerade der Ibaka-Abgang ist wahrscheinlich schwer zu kompensieren. Ich bin da gespannt. Also wie du sagst, Baines wird Gasol nicht 1-1 ersetzen können. Aber da bin ich gespannt, wie das dann anders aussieht, wie sich das dann gestaltet. Und dann, ja, insgesamt wahrscheinlich schon ein bisschen gelassen. Alex Len kann ich ehrlich gesagt nicht viel zu sagen. Habe ich jetzt die letzten Jahre einfach nicht so verfolgt. Ich habe nur gelesen, dass er sich eigentlich ziemlich stabilisiert hat und da auch einen guten Beitrag leisten könnte beim Raptors. Ja.
Er hat in seinem letzten Hawks-Jahr hat er irgendwie sogar 2 Dreier pro Partie, glaube ich, abgelassen. Das hat er sich dann letzte Saison wieder gespart. Aber die Raptors sind ja auch ein Team, was da durchaus einen großen Wert drauf legt. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass sie ihm das wieder ein bisschen mehr einprügeln werden.
Ja, und sie haben ja auch grundsätzlich Nikolaus Krankenschwester an der Seitenlinie. Und der Mann ist ja dafür bekannt, sich gern Dinge einfallen zu lassen. Von daher ist es ja auch, da gilt vielleicht da sogar noch mehr als in Miami, dass man gespannt sein darf, was da so wie angepasst wird in Toronto. Also beziehungsweise in Tampa, weil wir sind ja gar nicht mehr in Toronto. Stimmt.
Was diese Verballhornung angeht, ist übrigens Christliches Holz mein neuer Favorit.
Christliches? Ah.
Der neue Rockets
Center. Der neue Rockets Franchise Center. Ja. Ja. Christliches Holz, das ist sehr gut. Ja, stimmt, wir müssen eigentlich nochmal die ganzen Roster durchgehen und schauen, wer dieses Jahr noch so
eine Sammlung von dummen Namen. Wird aber mittlerweile bei Twitter auch schon relativ begeistert, eingedeutscht von Namen, habe ich gesehen. Und habe mich da auch so ein bisschen bestätigt gefühlt mit dem, was wir hier seit Jahren tun.
Auf jeden Fall. Wir haben doch noch einen guten Beitrag für die Basketball-Community geleistet.
Ja, also sonst im Osten ja wahrscheinlich so das interessanteste Team jetzt der Offseason, so abgesehen von den komischen Hornets und den auch extrem komischen Pistons. Die Hawks, ja. Oder? Also das ist das Team, was einen großen Schritt nach vorne gemacht haben sollte.
Und wollte, offensichtlich.
Ja.
Ja, voll. Also ich meine, ich persönlich, ich habe es letzte Woche oder Montag gesagt, ich weiß gar nicht mehr genau, wir reden so oft gerade, verliere ich den Überblick.
Das ist abartig, ne?
Ist krass, ist echt gerade überfordert fast. Nee, aber bei den, also ich war ein bisschen überrascht tatsächlich. Also ich hätte gar nicht so, wenn du hast ja dann gesagt, okay, sie wollten dann schon Young so langsam Richtung Playoffs mal schieben und haben deswegen halt diese ganzen Moves dann im Endeffekt auch getätigt, aber jetzt, wenn du überlegst, Starting Five wahrscheinlich, Young, Bogdanovic, Gallinari, John Collins und dann Clint Capella.
Ganz kurz, wenn die Haken Gallinari auf die 3 setzen, ja. dann sagen sie aber auch von vornherein, Defense ist scheiße, wollen wir nicht.
Deswegen
also auch eigentlich können sie das nicht machen.
Genau, deswegen auch so mein leichter Zögerer, gerade auch im Verbund mit Collins dann eigentlich, ne?
Ja.
Also dann auf der 4, das wäre ja, und ich meine, Kollege Young ist auch nicht der Jerry Holiday in Georgia. Also
meiner Meinung nach müsste es eigentlich fast darauf hinauslaufen, dass Collins noch getradet wird. Oder dass man, ich meine, Gallinari kannst du eigentlich nicht 20 Millionen im Jahr geben, um ihn dann von der Bank zu bringen, obwohl das wahrscheinlich in dem Team die beste Rolle wäre, Stand jetzt. Aber meiner Meinung nach musste, also wahrscheinlich, DeAndre Hunter auf die 3 stellen und starten lassen. Oder Bogdanović auf die 3, wobei er da auch schon wieder, also er hat wenigstens eine gute Spannweite und so, deswegen geht das vielleicht. Und halt dann auf die 2, damit man direkt den Kettenhund neben Trae Young hat. Also dann haben sie ja nicht geholt, damit er irgendwie irgendwas in Sachen Playmaking übernimmt, sondern damit irgendjemand in diesem Team verteidigt. Und dafür wäre das ja gar nicht so schlecht. Also das finde ich übrigens auch eine gute Verpflichtung. Und
passt gut rein dann, ja.
Ja. Ich glaube, das ist halt auch so einer. Bei den Bulls ist halt das Problem gewesen, dass sie jetzt sonst auch nicht wirklich gute Playmaker hatten. Wenn sie das gehabt hätten, ja, dann ist so ein Spieler wie Dunn dazu ja eigentlich super. Dann, weißt? Aber
dann, ja genau. Wenn so, dann.
Es braucht ja tatsächlich auch gute Verteidiger im Team. Das ist eine Überraschung. Aber ja, in einem Spiel, wo es um beides geht, Körbe verhindern und Körbe erzielen, ist Körbe verhindern auch wichtig. Und dafür ist dann ganz gut.
Schön formuliert, ja.
Ja, aber also irgendwie, wenn ich mir dieses Hawks-Team ansehe, dann macht es eigentlich nicht so wahnsinnig viel Sinn, John Collins zu behalten, zumal er nächstes Jahr restricted wäre. Also da gab es ja auch mal die Überlegung, ob der diesen Sommer vielleicht diese Offseason besser gesagt einen neuen Vertrag schon unterschreibt. Eigentlich wäre das einer, also wenn ich jetzt ein anderes Team wäre, was Zeit hat und Platz hat für ein Scoring-Talent sozusagen, dann würde ich da jetzt mal anrufen. Weil der Kader, zumal sie haben ja jetzt auch gerade erst an 6 auch noch einen Big Man gedraftet und damit ist der Frontcourt ja eigentlich relativ voll.
Genau. Nicht Pistons-Style, aber geht in die Richtung.
Genau.
Weil die Pistons ja auch wieder ein bisschen was abgegeben haben, also, aber
hat man jetzt noch irgendeinen Überblick, was die Pistons eigentlich genau haben auf der 5? Ich bin da jetzt einfach nur noch komplett verwirrt. Auf jeden Fall ist es ziemlich absurd.
Ja, es ist ein bisschen weniger, Tony Bradley oder so haben sie noch abgegeben, oder?
Ja, den haben sie weitergeschickt.
Genau.
Weil er wahrscheinlich zu wenig verdient hat, das hat ihnen nicht gefallen.
Stimmt, wahrscheinlich. Aber ja gut, da könnte eh noch was passieren. Gerade mit Rosen-Derrick habe ich irgendwas gelesen noch.
Und ja, da war die Saison letztes Jahr irgendwie schon so, dass es immer diese Überlegung gab, muss jetzt eigentlich ein Contender für den traden und dass er aber wohl keine Lust darauf hatte und dass das mit den Pistons wohl auch irgendwie so ein bisschen besprochen war, dass sie ihn da ein bisschen, also ihm einfach die Situation so lassen, weil es ihm wohl auch einigermaßen getaugt hat, ist jetzt halt die Frage, ob das immer noch so ist. Ja. Weil ich meine, sonst wäre das ja ein logischer Kandidat, wo jetzt die Clippers, die immer noch keinen, also nicht so richtig Point Guard-Unterstützung haben, auch wenn Rose jetzt kein klassischer Point Guard ist, wo die sonst vorstellig werden könnten, wenn Detroit sich dazu entscheidet. Aber ich meine, was genau will Detroit? Sie haben ja. Also, sie haben jetzt ja in Jeremy Grant einen neuen Franchise-Player, von daher vielleicht denken sie auch, dass sie damit angreifen können.
Das kann gut sein. Das ist möglich. Aber zu der Clippers-Sache, ich meine, sie wollen ja jetzt angeblich auch, oder sie sind ja, oder sie hören sich vielleicht ein Angebot für Lou Williams an. Das könnte ja gehen, Rose Williams, theoretisch. Aber da ist dann wieder die Frage, ob das sinnvoll ist. Also, ich meine, du holst dir ja quasi ein ähnliches Stärken-Schwächen-Paket dann. Also du tauschst es ja aus, oder? Ich meine, die defensive Komponente ist vielleicht Rose ein bisschen besser, aber jetzt auch nicht wirklich. Also du kannst dir, denke ich mal, in den Playoffs trotzdem rauspicken. Offensiv vielleicht ein bisschen minimal mehr Dynamik, dafür weniger Pick and Roll. Also ich weiß jetzt nicht, ob Rose die Clippers jetzt so weit nach vorne bringen würde im Vergleich zu Williams, oder täusche ich mich da?
Ich bin mir auch ehrlich gesagt nicht so ganz sicher. Ich glaube, er ist vielleicht ein bisschen runder als Playmaker. Also bei Williams war es ja im Prinzip dieses Pick and Roll mit Harrell. Harrell ist nicht mehr da. Das war halt so diese eine Sache, wo man sagen kann, darin ist er ein exzellenter Passer gewesen. Und also wer weiß, ob das noch so ist, wenn die Komponente weg ist. Da ist Rose vielleicht ein kleines Stück weiter. Aber ich glaube jetzt ehrlich gesagt auch nicht, dass der Spieler wäre, der die Clippers den entscheidenden Schritt weiterbringt. Also Playoff Rondo wäre es vielleicht gewesen. Deswegen haben sie auch versucht, ihn zu bekommen. Aber ja, Playoff Rondo ist ja nun mal auch bei den Haken.
Ist jetzt Playoff Rondo im Osten.
Ja.
Möglicherweise.
Und sehr geil, sie haben ja ihn natürlich auch ein bisschen überbezahlt, aber was sie vor allem gemacht haben, sehr klug, Playoff-Bonus im Vertrag verankert.
Ja.
Das heißt, eventuell sieht man dann manchmal auch National TV Rondo schon während der Regular Season. Ich meine, früher war das ja mal das Ding, dass es nicht nur Playoff Rondo war, sondern auch National TV Rondo. Ist jetzt die Frage, wie oft die Hawks im National TV zu sehen sein werden. Aber wenn, dann wird Rondo da sein und motiviert sein. Und dann vielleicht geht dann was für die Haken. Also Stand jetzt ist es halt, finde ich, ein Team, was wahrscheinlich seine Spiele mit 140 zu 130 gewinnen wird. Aber sie sind auch in der miesesten Division, glaube ich, in der NBA, wo man halt einfach schon mal relativ viele Siege gegen grütze Teams so ein bisschen absahnen kann. Von daher, also das ist ja schon ein Team, was auf jeden Fall eigentlich um die Playoffs mitspielen sollte und sie eigentlich auch erreichen sollte, wenn man sich so die hinteren Plätze im Osten ein bisschen anguckt.
Würde ich jetzt auch davon ausgehen. Also ich jetzt die John Collins-Sache, da bin ich jetzt auch gespannt. Also gerade so, wie du sagst, die Big-Man-Rotation muss man schon noch so ein bisschen gucken, weil eben ich auch dann, ich meine jetzt in den ganzen, auf den ganzen Feeds siehst du jetzt halt die Starting Five und deswegen habe ich auch in Gallo gesagt auf der 3, aber es ist halt, ich meine, er bewegt sich schon für mich auch so ein bisschen mittlerweile mehr so wie Nowitzki der Ältere.
Ja.
Und deshalb, no offense, aber deswegen,
nö, überhaupt
nicht. Also, deswegen sehe ich ihn, also ja, gegen so einen dynamischen Dreier, defensiv, weiß ich nicht.
Wen die halt spielerisch gebrauchen könnten, wäre Ortfried Porter. Aber die Bulls haben ja wiederum auch schon viel zu viele Bigs, deswegen brauchen sie ja, sich noch da John Collins mit reinholen. Aber ansonsten so diese Art von Spieler irgendwie defensiv solide, trifft einen Dreier und braucht aber auch nicht die ganze Zeit den Ball in der Hand. Das wäre ja im Prinzip, also auch, keine Ahnung, wahrscheinlich wäre auch ein Crowder nicht schlecht gewesen für sie.
Aber so ein schneller Tony, den sie geholt haben? Tony also Snell übrigens für alle, die jetzt...
Ja, natürlich.
Dass wir jetzt irgendwie...
Schneller Anton, meinst du? Ja, ich glaube, der macht den Kohl nicht fett, sagen wir mal so. Ich glaube, es schadet nicht, ihn zu haben, aber es ist jetzt keine Top-Lösung und er wird jetzt nicht Starter sein in dem Team.
Nee, das nicht, aber also solide zumindest. Also ich habe da auch mal geschaut, in den letzten 4 Jahren immer um die 40% von draußen, bei 3 bis 4 Versuchen pro Spiel. Also jetzt nicht High Volume, aber zumindest, es ist auch nicht nur 1 bis 2 Mal abgedrückt. Also es ist schon, und er ist jetzt nicht der Lockdown-Defender, aber er ist lang und kann da, also so ein bisschen, ne?
Ist jetzt nicht sagen wir mal so, er ist im Hawks-Kader auf jeden Fall im oberen Drittel der Verteidiger. Ja. Ich glaube, so kann man es fairerweise ausdrücken.
Ich meine, du hast halt, ich meine, mit DeAndre Hunter hatten sie ja letztes Jahr einen gedraftet, der so ein bisschen eigentlich auch in die Rolle rein wachsen soll, oder?
Also das wäre für mich Stand jetzt auch der Starter auf der 3.
Ja. Ja, wahrscheinlich am sinnvollsten, gerade weil du ja auch schauen musst, wie du bei den Jungen die Flügel in die Spielzeit verteilst. Also Cam Reddish haben sie ja auch noch und Kevin Huerter da noch.
Ja.
Und da natürlich ganz anderes Profil, Spielerprofil als Shooter, aber es ist schon, also es ist gar nicht so klar, wie sie jetzt spielen. Also von daher, das macht es nochmal, also abgesehen davon, wie sie das Talent zusammenfügen, das sie jetzt irgendwie zweifelsohne haben, wie sie es dann, also wer wie viel kommt. Ich finde auch die Kombination, wie findest du die Kombination Rondo-Young? Weil ich finde, nebeneinander theoretisch. Das finde ich gar nicht so uninteressant.
Also ich kann es mir schon vorstellen, wenn Young sich so ein bisschen mehr abseits des Balles ausprobieren möchte. Ich glaube, dass das auf jeden Fall eine Komponente ist, die man in seinem Spiel bisher noch nicht so viel sehen konnte, einfach weil die Hawks, abgesehen von ihm, keine Playmaker hatten. Ja. Insofern ist das schon spannend. Also ich meine, das sehe ich auch für ihn neben Bogdanovic, weil das ja auch jemand ist, der auch selber kreieren kann und ihn da so ein bisschen einsetzen kann. Also ich glaube, sein Leben wird da insgesamt einfach ein bisschen leichter. So defensiv muss man dann gucken, ob man überleben kann, also für mehrere Minuten mit Rondo und Young, aber ich denke, sie werden es ausprobieren. Aber vor allem war es halt auch einfach so, dass sie ja ohne Young auf dem Court überhaupt gar keine Creation hatten und der Teil dürfte jetzt dann weg sein. Also man darf im Laufe der Saison dann natürlich immer gespannt sein, welche Version von Rondo man immer zu sehen bekommt, aber für das, was sie gebraucht haben im Kader, sollte er eigentlich auf jeden Fall eine Verbesserung darstellen. Und also ich kann mir das schon auch vorstellen, dass das mal zumindest probeweise die beiden nebeneinander spielen werden. Es ist halt in dem Kader, finde ich, man hat jetzt echt viele verschiedene Kombinationen und es wird überall die größte Herausforderung sein, wie kriegt man da irgendwie kompetente Defense raus, also die zumindest konkurrenzfähig ist, damit die Offense, die, glaube ich, in ziemlich vielen Kombinationen ziemlich explosiv sein kann, nicht egalisiert wird.
Ich meine, aber sie haben ja einige Spieler drin, die zumindest die defensive Komponente bringen können. Jetzt kommt es halt nur darauf an, wie du es jetzt am besten irgendwie...
Es sind halt fast gar nicht ihre besten Spieler. Das ist so ein bisschen das Problem.
Ja, und es ist wenig Two-Way dabei, ne?
Genau.
Das ist so ein bisschen das Problem, dass du immer so ein bisschen so ein Mix irgendwie finden musst. Oder du machst es halt wie früher Tom Thibodeau in Chicago, dass du halt am Ende Offense-Defense-Wechsel machst.
Ja, also im Moment läuft es ja fast darauf hinaus, weil ihre 4 besten Spieler sind alle richtig schlecht in der Defense, glaube ich. Also Gallo, Young, Bogdanovic und Collins. Also wie gesagt, Collins müssen wir mal abwarten. Aber alle 4 sind keine guten Verteidiger. Teilweise sind sie sogar grausam in der Verteidigung. Und das ist, wie gesagt, nicht ganz unwichtig. Weil irgendwie will man ja natürlich auch, dass diese Leute dann eigentlich auch viel auf dem Court stehen, weil sie ja eigentlich für viel Scoring sorgen. Aber mal gucken. Spannendes eigentlich Team auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Bogdanovic noch ganz kurz. Hättest du an Kings Stelle gematcht? 4 Jahre, 72 Millionen?
Ich finde die Situation bei den
Trade-Kicker, glaube ich, oder?
Ja, genau. Der Trade-Kicker hat es halt richtig giftig gemacht, weil das wären nochmal 15%. Und es war in dem Deal auch so eine Art No-Trade-Klausel fürs erste Jahr inkludiert. Das heißt, er hätte einem Deal zustimmen müssen, weil einfach das Offer Sheet insofern von den Hawks, glaube ich, auch ziemlich intelligent strukturiert
war. Macht er eh nicht so gern, dieses Zustimmen, ne?
Ja, ja, eben. Also, ganz kurz, ich möchte irgendwann, also man hört ja jetzt immer schon so Gemunke, ich möchte irgendwann eine ganz ausführliche Geschichte dazu haben, was genau passiert ist mit dieser Sign-and-Trade-Geschichte von Bogdanovic zu den Bucks. Weil ich glaube, es hat damit zu tun, dass Teams, die Giannis haben wollten, gedacht haben, nee, so geht's nicht, und Beschwerden eingelegt haben. Ich glaube, dass nur deshalb dieser Deal so früh durchgesickert ist. Aber auf jeden Fall ist da irgendwo was ganz gehörig schiefgelaufen. Und das, mich interessiert das sehr.
Mich auch. Und dass Bogdanovic dann kalte Füße bekommen hat im Sinne von, okay, wenn der Deal annulliert wird und dann sind quasi alle Geldsäcke schon vergeben und ich komme dann irgendwo mehr richtig unter, beziehungsweise kein Team hat mehr das Geld, mich zu bezahlen sozusagen. Und ist deswegen irgendwie raus. Oder da habe ich irgendwie die Spekulation, habe ich auch mal gehört.
Ja. Was ich auch irgendwie für relativ absurd halte, die Vorstellung, aber.
Ja, genau. Also
es ist echt knifflig. Also, das ist schon echt eine der komischeren Geschichten. Und ich wette irgendwie so, wahrscheinlich hatten die Heat und die Mavs ihre Finger im Spiel.
Ja.
Das ist einfach mal meine vollkommen grundlose Vermutung.
Einfach mal in den Raum geworfen.
Genau.
Nein, Quatsch, aber da ist auf jeden Fall also ein ausführliches Feature, der irgendwann in den nächsten Jahren sollte da drin sein, finde ich.
Ja. Ja, also so wegen den Kings, weil du gefragt hattest, ich tue mich bei ihnen wirklich schwer, weil ich immer denke, wenn ich es mir aussuchen könnte, hätte ich wahrscheinlich lieber Bogdanovic als Hield. Sie haben aber Hield halt letztes Jahr bezahlt. Der kriegt über die nächsten 4 Jahre, glaube ich, ungefähr 100 Millionen Dollar überwiesen oder ein bisschen weniger.
Bitte? Der Punkt ist halt, dass Vlade einiges von Buddy Hield und deswegen eben,
Entschuldigung. Genau. Ja. Das ist das Ding. Die überschneiden sich zu sehr. Hield hat ja anscheinend auch ein ziemlich großes Problem mit Bogdanovic gehabt, wenn man jetzt so seine Twitter-Historie der letzten Tage so beobachtet, was er so geliked hat und so. Und ich meine, Hield hat ja auch seit Monaten immer wieder gesagt, dass er weg will und überhaupt und bla. Und hat sich letzte Saison permanent darüber beschwert, dass er von der Bank kommen musste, als er quasi für Bogdanovic degradiert wurde. Hat dann super gespielt von der Bank, aber irgendwie hat ihn das halt angekotzt. Und deswegen war es halt irgendwie klar, es musste einer von beiden sein. Hield kannst du im Moment, glaube ich, nicht so leicht traden. Also ich kann mir vorstellen, dass sie es versucht haben, aber dass halt der Markt da im Moment nicht so gut ist, weil der verdient halt jetzt kommende Saison auch 25 Millionen. Das ist halt doch schon relativ viel Moves für einen Borderline-Starter. Also der natürlich ein sehr guter Scorer ist, aber sonst halt nicht so viel macht. Und ja, irgendwie ist die Situation bei ihnen echt knifflig. Also ich weiß auch nicht so ganz, was jetzt ihr Plan ist. Also sie haben jetzt den Franchise-Player Fox, aber was genau ihre Ausrichtung jetzt erstmal weitergehend ist, weiß ich nicht, weil das ist ja kein Team, also wenn man sich den Kader jetzt mal anguckt, das ist kein Team, was nächste Saison in irgendeiner Form was mit den Playoffs zu tun haben wird. Also sie sind ja schlechter geworden. Und die Hoffnung wird sein, dass Bagley sich halt, also nach einem absoluten Seuchenjahr, irgendwie wieder ein bisschen fitter präsentieren wird und irgendwie einen Schritt nach vorne machen kann. Dann wird die Hoffnung sein, dass halt der und Fox so und Tyrese Halliburton, den sie ja gedraftet haben, dass das vielleicht so der Kern der Zukunft sein wird. Aber jetzt gerade, und ich meine, wenn man bei Bogdanovic bedenkt, dass er auch irgendwie schon 28 ist, dann sehe ich schon auch so, dass man den jetzt nicht um jeden Preis halten musste. Und die Summe, ich glaube, also da das halt absehbar war, dass es irgendwie darauf hinauslaufen würde, dass es ein teures Angebot für ihn gibt, hatten wir ja auch schon drüber geredet vor der letzten Trade-Deadline, dann gib ihn halt da ab, statt diese Situation so entstehen zu lassen. Aber man muss auch dazu sagen, damals war es noch Vlade. Und Vlade war ein sehr großer Freund von Bogdanovic und er hätte ihn wahrscheinlich auch bezahlt und irgendwie geguckt, dass das funktioniert. Und jetzt ist es ein neues Front Office, da steht Bogdanovic nicht ganz so hoch im Kurs. Ich glaube, er ist nicht zwingend so der Typ, wo man sagen muss, den muss ich jetzt unbedingt behalten, sonst reißt mir hier alles ein. Aber die Kings sind dadurch jetzt erstmal wieder an einem Punkt, wo es ja mal wieder eine Weile dauern wird, bis sie irgendwie kompetent werden können, wahrscheinlich.
Wobei, ich glaube, also mit Blick auf die letzte Trade-Deadline, ich meine, es hat sich ja seither einiges getan und ich glaube, also ich habe es jetzt auch ein paar Mal gelesen, dass ja, dass jetzt nicht unbedingt davon auszugehen war nach den ganzen Mock-Drafts, dass Halliburton noch verfügbar sein wird, wenn sie, ja, wenn die Kings so dran sind, dann an 12, glaube ich, haben sie gepickt, ne?
Ja.
Genau.
Und das war auch also ein Stil, der ist gefallen.
Genau. Und im Endeffekt haben sie ja dadurch ihn jetzt halt als Secondary Playmaker bekommen und sozusagen die Rolle, die jetzt dann vielleicht eher Bogdanović zugedacht war in der Vergangenheit oder auch die Bogdanović irgendwie ausgefüllt hat, können sie jetzt mit Halliburton also natürlich auf eine andere Art und natürlich ist ein Rookie und du musst erstmal schauen, wie er reinkommt, aber halt in Anführungszeichen füllen und so und waren deshalb vielleicht weniger gezwungen, Bogdanović zu signen oder den Vertrag oder das Offersheet der Hawks zu matchen. Und deswegen haben sie ihn, das war vielleicht auch ein Grund, ihn ziehen zu lassen, der jetzt so eben im Februar noch nicht so da war, also als sie ihn hätten traden können. Von daher, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ja, meine Kings ist immer so, ich kann die überhaupt nicht mehr einschätzen. Mal denken wir, okay, sie sind irgendwie auf einem mega guten Weg und da ist irgendwie Talent da und jetzt irgendwie, jetzt kommt die nächste Stufe und dann kommt halt so eine Saison wie letztes Jahr, wo du dich halt fragst, okay, was ist das jetzt?
Und ja, wo es die ganze Zeit auch rauf und runter geht. Ja. Die hatten ja mehrere Hotstreaks und dann waren sie halt auch wieder phasenweise einfach richtig schlecht. Und
genau.
Irgendwie wusste man immer nicht so, was können die denn jetzt eigentlich?
Ja, und an dem Punkt bin ich halt immer noch. Und deswegen, was ich halt vorher meinte, also am Anfang, die ganze Geschichte mit Hirt und er ist unzufrieden und es passt mit Bogdanović nicht so richtig und das Team irgendwie eigentlich, ja, es knarzt halt irgendwo so ein bisschen. Vielleicht ist es in dem Kontext gar nicht so schlecht, nicht weil Bogdanović der Störfaktor gewesen ist, sondern einfach, weil es halt irgendwie ein Baustein war, der nicht so gut ins, oder nicht durch eigenes Verschulden, aber irgendwie war das Team quasi zu, in Anführungszeichen, weil es ja sportlich nicht der große Erfolg war, kompetent in einigen, auf einigen Positionen. Ja. Und jetzt ist es vielleicht etwas ausbalancierter und vielleicht ist es dadurch irgendwie alles ein bisschen klarer und man kann irgendwie so ein bisschen eine klare Strategie fahren und muss nicht irgendwie versuchen, alle irgendwie zufriedenzustellen, also oder so intensiv, weil wahrscheinlich musst du es immer als Coach in der NBA, aber vielleicht hilft es so ein bisschen, meine ich damit.
Ja.
Ja, wenn Bagley fit bliebe mal und sich weiterentwickeln würde, schadet natürlich auch nicht, weil Potenzial hat er ja auch schon gezeigt. Also von daher, wir könnten jetzt natürlich so ein bisschen mal zu den, nachdem wir im Osten schon ein bisschen durchgegangen sind, können wir noch ein bisschen die ganz kompetenten Teams im Westen anschauen, wie es denn da so aussieht. Also ich glaube, wir sind uns einig, dass die Lakers besser geworden sind.
Ja, also das war ja auch was, worüber wir Montag noch nicht sprechen konnten, weil es da noch nicht safe war. Aber Gasol ist für mich so die letzte. Also vor allem auch zusammen mit Morris. Das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, dass sie ihn auch natürlich
Morris war Montag
für ein Appel und ein Ei halten können. Ja, genau, das kam dann erst noch. Gasol war da, glaube ich, auch noch nicht.
Es war schon, ich glaube, Walsh hat es schon vermeldet gehabt oder so. Es war schon eigentlich mehr oder weniger klar.
Okay, ich gerate immer mehr durcheinander.
Die Woche war
ziemlich intensiv.
Ja. Ich habe mich am Montag sehr geärgert. Ich glaube, ich habe mich nicht so krass geärgert, jetzt nur in Anführungszeichen bei Schröder, Matthews und Harold. Also ich glaube, die Gasol-Geschichte war da schon.
Ja, ne, es kann gut sein. Alles fließt irgendwie ineinander in so einer Woche. Aber ja, für mich ist jetzt halt die Offseason. Es ist eine sehr runde Sache, was die Lakers da gemacht haben. Und also ich glaube, sie sind besser auf eine gehetzte Regular Season eingestellt. Sie sind vor allem besser dafür geeignet, um LeBron zu entlasten während der Regular Season, was, glaube ich, ein relativ wichtiger Punkt ist. Da das ja, also vor allem nach irgendwie nur ziemlich genau 2 Monaten Pause zwischen Finals und Start der neuen Saison, was irgendwie nach wie vor relativ absurd ist, aber ist halt so. Und dadurch, ja, also Gasol solidifiziert halt so die Defense. Morris hat da, also gerade in den Playoffs war Morris ja einfach auch richtig gut, sogar teilweise als Backup-Fünfer oder auf der Vier. Ja. Ich meine, wenn er so gut seine Dreier trifft wie in der Bubble, dann läuft es schon. Ja. Und ja, von daher, das ist für mich halt auch das einzige Team im Westen, was so richtig klar besser geworden ist, was halt insofern ein bisschen bitter ist, weil sie eh schon das beste Team waren. Also nur ganz kurz, Portland und Phoenix sind natürlich auch besser geworden, aber sie waren ganz weit entfernt von dem Level der Lakers und sie sind jetzt auch nicht auf dem Level der Lakers. Sie sind einfach nur ein bisschen besser geworden als letzte Saison. Oder deutlich besser geworden als letzte Saison.
Ja.
Aber sie sind immer noch nicht auf dieser Stufe.
Das ist korrekt.
Also die Blazers und die Suns werden nicht Meister. Das tut mir leid zu sagen, aber das ist
es tut mir auch sehr leid. Ich fände es auch sehr schön, aber ich glaube es auch nicht. Die Clippers dagegen Sie haben eine Schwachstelle behoben, sind damit stärker geworden, sind aber, glaube ich, noch nicht fertig. Ich glaube, da muss und wird auch noch was passieren.
Sehe ich auch so.
Interessant finde ich jetzt den anderen Conference-Finalisten.
Ja.
Unsere Nuggets.
Ich finde die Situation irgendwie ja echt ein bisschen schade, weil Grant war ja wirklich gut für sie.
Ja.
Und sie haben ihm ja sogar das gleiche Geld geboten, was Detroit ihm geboten hat, was zu viel gewesen wäre. Also 20 Millionen für Grant ist einfach ein bisschen steif pro Jahr.
Ja.
Aber dass er sich sagt, so, ich will jetzt zu Detroit, damit ich mehr Spielanteile bekomme. Ich frage mich halt echt, was er sich da vorstellt, weil, also Jeremy Grant ist für mich ein super Rollenspieler. Aber ist ja keiner, dem man den Ball gibt und sagt, hier, jetzt mach mal was. Jetzt kreier uns mal irgendwas. Vielleicht, wenn er der viertbeste Starter ist und die anderen drei Sonderbewachung haben und er deswegen gegen den schlechtesten Wing-Verteidiger auf der anderen Seite irgendwie was ausprobieren kann. Das kann man ihn schon machen lassen. Also das hat man ja auch in den Playoffs teilweise gesehen, dass er ist da ja jetzt nicht unfähig oder so. Also das will ich damit gar nicht sagen. Aber ihn so, also er scheint sich ja selber so wahrzunehmen, als müsste er noch ganz viel mehr Fähigkeiten zeigen, die er noch nicht gehabt hat oder die er noch nicht zeigen durfte. Und da, ich verstehe halt nicht, warum man das macht, wenn man die Möglichkeit hat, nächste Saison um den Titel mitzuspielen, dass man dann stattdessen zu Detroit geht, wo wer weiß, wann in Detroit das nächste Mal um den Titel gespielt wird. Also wer weiß, ob er dann überhaupt noch da ist.
Dem ist von meiner Seite aus wenig hinzuzufügen. Also ich war tatsächlich genauso überrascht. Und ich finde auch, er hatte halt eigentlich in Denver, also aus meiner Perspektive natürlich, er hat es offensichtlich anders gesehen. Von daher ist vielleicht meine Perspektive auch nicht ganz die in Anführungszeichen richtige, aber eigentlich eine sehr, sehr gute Situation und Position für sich gefunden. Einfach wie du sagst, so als im Endeffekt ja irgendwo vierte Option, wenn du jetzt Michael Porter Jr. noch mit reinnimmst. Es war die Möglichkeit da, um eine Championship mitzuspielen und es sah eigentlich, also das Team ist ja immer noch in der Entwicklung und eigentlich hat immer noch das Potenzial, sich auch von innen heraus irgendwie von Jahr zu Jahr zu steigern. Und da ist ja, habe ich es jetzt auch nicht ganz verstanden, weshalb er jetzt gegangen ist. Ich finde halt, gut, dass sie jetzt Plumlee verloren haben.
Das ist okay.
Natürlich auch Richtung Detroit. Ist kurz gesagt
einfach okay.
Ja, es ist okay, genau. Torrey Craig schmerzt, denke ich, gerade defensiv. Dafür kommt halt, also war er in der Bubble verletzt, Will Barton zurück.
Ja.
Ist ja irgendwo, also denke ich gerade, was die Offensive angeht, um Murray und Jokic ein bisschen zu entlassen, glaube ich nicht so falsch. Und dann hast du halt noch Jamichael Green von den Clippers, genau. Auch schon gehört. Der vielleicht auch in so eine Grant-Rolle reinwachsen kann und die dann vielleicht auch ganz gut ausfüllen kann, oder?
Also ich finde, das ist auch ein guter Pickup gewesen. Das Ding bei ihm ist, dass er nicht so athletisch und so schnell ist. Also ich glaube, Grant konntest du halt wirklich, den konntest du 3 und 4 eigentlich sehr gut verteidigen lassen.
Okay.
Und Green ist halt da einfach ein Schritt langsamer. Ist dafür, glaube ich, ein bisschen stabilerer Schütze wahrscheinlich, aber also hat weniger Dynamik im Spiel, sowohl defensiv als auch offensiv. Ich glaube, das war trotzdem gut, dass sie ihn bekommen haben. Es dürfte auch den Clippers wehtun, dass sie ihn verloren haben, aber ja, also ich glaube, so den 1:1 oder auch nur, also positionell haben sie nicht wirklich einen Grant-Ersatz so richtig. Also außer Michael Porter fängt an zu verteidigen. Das wäre natürlich die Ideallösung.
Ja. Und da ist halt der Punkt, also Michael Porter, deswegen finde ich es gar nicht so einfach zu sagen, ob die Nuggets jetzt, also klar, der Grant-Abgang nicht cool, aber ich finde es nicht so einfach, weil Michael Porter würde man ja davon ausgehen, also klar, wir haben da auch schon in der Vergangenheit oft drüber gesprochen, die lineare Entwicklung sollte man nicht erwarten, aber letztes Jahr war wertvolle Zeit, glaube ich, auch die Bubble war wertvolle Zeit, in der er ein bisschen mehr Spielanteile bekommen hat, in der er auch mal also an seine Grenzen irgendwo gestoßen ist, aber auch gezeigt hat, dass er in großen Momenten durchaus da sein kann, dann in den Playoffs. Und von daher erwarte ich mir da irgendwo schon eine Steigerung. Wenn er sich in eine Situation bringt, in der er einfach klar von Haus aus spielbar ist mit Murray und mit Jokic und es dann irgendwie halbwegs funktioniert, dann ist das nochmal ein ganz anderes Team, weil du dann einfach 3 Offensivwaffen hast. Und dann, ich meine, wie du sagst, dazu müsste er natürlich ein bisschen verteidigen. Aber wer weiß.
Das ist halt grundsätzlich das Thema bei den Nuggets, ne? Also dadurch, dass also Millsap konnten sie ja zum Glück halten, aber ich habe gerade mal so überlegt, wenn sie jetzt zum Beispiel auf eine Starting Five gehen mit Murray, Harris, Barton wahrscheinlich wieder und dann entweder Porter oder Millsap und halt natürlich Jokic, dann hast du halt irgendwie so 3,5 Spieler, die eigentlich nur auf Offense fokussiert sind. Also wenn Millsap Ich meine, Porter kann man wahrscheinlich gar nicht starten lassen, weil dann wären es irgendwie 4,5. Barton kann man da so ein bisschen ausklammern. Also Harris ist ja der einzige richtig gute Verteidiger aus der Gruppe und Harris ist halt ein relativ kleiner Guard und das ist dann irgendwie schon relativ problematisch. Also Millsap finde ich ja nach wie vor gut, aber ist halt wirklich auch nicht mehr der Jüngste. So, ich wollte es auch nochmal benutzen. Und ihm hat man es ja genau wie Gasol auch in der Bubble halt auch ziemlich angesehen. Ist natürlich die Frage, ob er sich dann im Hinblick auf die Regular Season wieder ein bisschen steigern kann. Also das halte ich für möglich, weil er war letztes Jahr über weite Strecken der Saison, finde ich, eigentlich ziemlich gut. Aber ja, es sind halt viele schon eher sehr offensiv ausgerichtete Spieler bei den Nuggets. Das Problem sehe ich schon. Und ich glaube, da war einfach Grant so einer, der das ein bisschen mehr abgerundet hat. Also das ein bisschen mehr zu einem richtigen Basketballteam gemacht hat. Und da, also ich halte die Nuggets immer noch für sehr gut, aber ich glaube halt eher für ein bisschen, gerade dann im Hinblick auf die Playoffs, fehlt dann vielleicht wieder so ein bisschen die solide Komponente hinten. Aber, also wer weiß, vielleicht tun sie ja auch noch irgendwas.
Ja, das ist möglich. Aber es stimmt, so ein bisschen Balance ist aber verloren gegangen. Also es war ja
die Art. Ich meine, dafür haben sie jetzt Facundo Campazzo, wie ich es bei Twitter schon mal gelesen habe, der natürlich, also der und Jokic zusammen, das wird man sich einfach unglaublich gerne angucken, aber den haben sie jetzt, sag ich mal so, auch nicht unbedingt für seine Defense geholt.
Meinst du?
Ja, das ist meine gewagte These zu Facundo Campazzo.
Nicht Lockdown-Defender gewesen in Europa früher, aber
Nah dran.
Aber ja, es wird auf jeden Fall eine Freude. Also ja, das ist ganz geil. Ich war auch überrascht, dass der rüberkommt. Ich habe jetzt die Euroleague in den letzten Jahren auch nicht mehr so intensiv verfolgt, aber ich hatte jetzt gar nicht irgendwie da, bei so Kollegen Jui oder so gab es ja immer mal Gerüchte, aber bei Campazzo habe ich gar nicht so richtig.
Er hat es vor ein paar Monaten hat er es wohl klar gemacht, so er spielt jetzt nochmal ein bisschen für Real, aber mit NBA out und wenn es soweit ist, dann geht er rüber.
Okay, ja, cool.
Und aber also freut mich auch sehr, dass der rüberkommt, weil also bei Juli finde ich es nach wie vor schade, dass das nie passiert ist. Jetzt wird es, glaube ich, auch nicht mehr passieren. Campazzo ist ja noch ein jüngerer Spieler, deswegen mal gucken.
Das wird gut. Aber ja, wir werden sehen. Also Nuggets, ich bin sehr gespannt. Also wahrscheinlich, sie müssen ein bisschen mehr doktern, ein bisschen mehr Kreativität reinbringen sozusagen, um halt eben diese Balance zu finden, die jetzt Grant sozusagen verlassen hat oder die ohne Grant nicht so da ist. Aber ja, wie gesagt, ich bin sehr gespannt auf Michael Porter Jr. Also wie man da, also wir haben ja auch schon drüber gesprochen, dass er theoretisch ja die Tools mitbringen würde, also was halt die körperlichen Voraussetzungen angeht, um zumindest halt kein Minusverteidiger zu sein. Und vielleicht genügt dann sowas mit ein bisschen mehr offensivem Output dann. Aber mal sehen. Haben denn vielleicht, ich meine, wir sind schon relativ lang drauf, aber haben denn die Mavs Dinge getan, um ihre Schwachstelle, also genügend Dinge getan, um ihre Schwachstelle auf dem Flügel halbwegs anzugehen?
Das würde ich schon sagen, ja. Also ich glaube, was ihnen jetzt noch immer so ein bisschen abgeht, ist ein zusätzlicher Playmaker neben Luca, der ihm da auch mal ein bisschen was abnehmen kann. Aber grundsätzlich die Spieler, die sie geholt haben, das hat schon Hand und Fuß. Also Richardson ist, glaube ich, ein Upgrade auf jeden Fall. James Johnson ist auf jeden Fall ein Beschützer, sage ich mal. Also das war ja auf jeden Fall auch eine Priorität der Mavs, dass sie jemanden auftreiben können, der, wenn Leute den Kollegen Doncic ein bisschen überhart angehen, da mal dazwischen gehen kann. Und wenn man in seiner MMA-Karriere bei 7-0 steht und Bloodsport heißt und irgendwie, ich glaube, 48 Gürtel aus verschiedenen Kampfsportrichtungen hat, dann ist man wahrscheinlich nicht der schlechteste Beschützer. Also ich glaube, James Johnson ist ein Spieler, vor dem fast alle NBA-Spieler Angst haben. Das ist gut. Insofern ist es gut. Wes Iwundu ist auch, also rundet das einfach ab. Und ich glaube, wenn man bedenkt, wie dünn der Flügel ja wirklich besetzt war, dann haben sie das auf jeden Fall erkannt und angegangen. Also auch die Rookies, die sie gezogen haben, sind ja teilweise Wings. Und ich glaube, das ist schon, da haben sie sich schon verstärkt, auf jeden Fall. Es ist jetzt nicht so diese Home Run Offseason. Also es ist ein bisschen das Thema wie bei den Heat auch, dass man so das Gefühl hat, ja, also vielleicht ist ja nächstes Jahr Giannis. Ne? Und deswegen geht man da jetzt nicht all in. Irgendwie hätte ich mir das bei den Mavs schon fast gewünscht, dass sie was machen, um ein bisschen direkter anzugreifen. Das wäre halt auch so ein Team, was für Holiday natürlich nicht so schlecht gewesen wäre. Andererseits wollten sie dafür vielleicht nicht 3 Picks und 2 Pick-Swaps und 2 Starter abgeben oder nicht 2 Rotationsspieler abgeben. Ja. Aber ja, also die Mavs sollten für mich nächste Saison auf jeden Fall um die Top 4 im Westen mitspielen.
was es für mich so ein bisschen abhebt von den Heat, ist eben, dass sie diese Schwäche schon angegangen sind, finde ich. Also, dass sie halt bewusst halt versucht haben, ihren Flügel zu stärken. Und ich meine, wir haben ja letzte Woche schon über den Trade gesprochen, Richardson gegen Curry und wer da halt noch so mitgegangen ist. Für beide Teams, also eigentlich eine Win-Win-Situation, klassisch, weil halt Richardson für die in seiner, also eigentlich überqualifiziert war in der Verteidigung, unterqualifiziert war beim Shooting und umgekehrt, also für die Sixers umgekehrt war es bei Curry und Mavs so. Und ich glaube, das ist eigentlich schon, das funktioniert, also funktioniert ganz gut auch, dass sie eben jetzt für ein bisschen Länge und Körperlichkeit gesorgt haben auf dem Flügel, sollte schon funktionieren. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass da Richtung Top 4 geht. Wilhelm Cauley-Stein verlängert, 2 Jahre. Okay?
Tja. Ja, ist okay. Also sie wollten lieber Gasol und hätte ich an ihrer Stelle auch lieber gehabt. Und auch Baines hätte ich an ihrer Stelle lieber gehabt, aber Cauley-Stein ist.
Ja, wenn dann Giannis kommt, ist okay. Ist ja okay alles.
Ja, also, klar, dann läuft das sowieso alles. Aber ich glaube, überwiegend wird man wahrscheinlich, oder also wenn es dann irgendwann um die Wurst geht, wird man vielleicht lieber Porzingis auf der 5 haben, über weitere Strecken. Aber so während der Regular Season sollte er das halt nicht unbedingt die ganze Zeit machen. Und da ist dann jemand wie Cauley-Stein, auch jemand wie Boban, Paul, wenn er dann irgendwann wieder gesund ist. Das wird halt so ein bisschen Patchwork auf der 5. Also wie die Lakers das ja auch machen. Da weiß auch jeder, dass die beste Option Davis auf der 5 ist. Aber er will es halt nicht spielen. Und deswegen muss man das halt limitieren.
Nee, ich bin also auf die Mavs. Gut, ich habe seit Doncic da ist, freue ich mich jedes Jahr wieder auf die Mavs, was einfach Spaß macht. Aber ja. Was halt schade ist, natürlich die Warriors.
Das ist eine gottverdammte Tragödie. Ja.
Es ist tatsächlich die Achillessehne, also sie ist durch bei Klay Thompson und es ist wahrscheinlich eine der unfairsten Geschichten im schönen Basketballsport innerhalb der NBA der letzten Jahre, dass es Klay Thompson 2-mal so übel erwischt. Ausgerechnet Klay. Es ist einfach nicht okay.
Es nervt einfach, also es ist einfach kacke. Also man kann da nicht mal irgendwas anderes zu sagen, außer es ist einfach kacke und hat irgendwie niemand was von. Außer, also weil die Warriors wären, ich weiß nicht, ob sie auf dem Niveau der Lakers gewesen wären, aber sie wären auf jeden Fall ein sehr interessantes Team gewesen, was da um diese Top-Plätze im Westen und auch in den Playoffs irgendwie hätten mitspielen können. Und jetzt, das kann immer noch ein ganz, ganz gutes Team sein. Also die sollten meiner Meinung nach auf jeden Fall in die Playoffs kommen, sonst wäre das, also sonst würde das dafür sprechen, dass sich noch jemand verletzt währenddessen oder dass sie, keine Ahnung, Draymond traden oder was auch immer. Aber also man hat jetzt halt einfach nicht mehr die Vorstellung, dass sie Meister werden können oder also, dass sie die Lakers herausfordern können, weil, also, dass sie jetzt Oubre geholt haben, obwohl das für sie, glaube ich, irgendwie 80 Millionen zusätzlich an Luxussteuern bedeutet, ist ja erstmal, sag ich mal, ehrbar. Also das heißt, sie wollen nicht abschenken, das finde ich auch gut. Und Oubre ist auch kein schlechter Spieler, also in der Regular Season sollte das schon auch irgendwie einigermaßen funktionieren, aber also gerade hinsichtlich der Playoffs, wenn man dann halt auch irgendwie verteidigen muss und man dann irgendwie auf Wiggins und Oubre und so angewiesen ist, statt da einen Clay stehen zu haben, das ist halt, glaube ich, schon einfach ein relativ großer Unterschied. Deswegen, ja, ist einfach bitter. Ich bin mal gespannt, ob man jetzt diese Saison von Curry sieht, die viele letzte Saison prognostiziert hatten, so von wegen, jetzt dreht er dann mal am Rad und wird Liga-Topscorer. Ich glaube es halt irgendwie nicht, aber mal gucken. Ich bin gespannt auf ihn. Ich hoffe, dass wenigstens er jetzt halt dann wieder eine richtige Saison spielen kann.
Ja, das wäre zu hoffen, weil beide quasi 2 Jahre am Stück nicht zu haben, wäre schon sehr bitter. Ja, bei Curry, das Einzige, was ich mir denke, ich meine, der so gefühlt ist der Supporting Cast dieses Jahr etwas besser als letztes Jahr. Den sie
haben. Das, ja, das auf jeden Fall.
Und
das sollte so sein.
Genau, und halt auch ein bisschen tiefer. Und von daher, ja, funktioniert es vielleicht besser, aber es ist, ich meine, keine Ahnung, wann haben wir Steph Curry das letzte Mal richtig spielen sehen, so gefühlt in den Finals 2019. Also, ne, also natürlich hat er zwischendrin gespielt, aber so ein kleiner Lichtstrahl irgendwie, aber halt die Clay. Ja, man ist halt irgendwie, einerseits ist man Clay beraubt, was grundsätzlich scheiße ist, und dann halt irgendwie auch noch dem Warriors-Team. Also ich hätte halt schon Bock gehabt, die halt wieder so ein bisschen in der alten Konstellation und dann halt mal gucken, wie es jetzt halt ist. Ich meine, bei Draymond muss man natürlich auch sehen, wie viel. Er wird auch nicht jünger, ne? Nein, aber wie viel halt noch drin ist, oder
dieses Wortspiel wird auch nicht jünger.
Aber, also was. Ob ihm jetzt dieses Sabbatical in Anführungszeichen gut getan hat oder ob er nochmal diese Motivation findet, weil Draymond war ja oft das Thema auch in der Vergangenheit, dass er halt dann, wenn es drauf ankam, die Motivation gefunden hat, aber dass es halt nicht immer so da war, wie das jetzt halt ist. Ich meine, dieses, okay, wir zeigen es nochmal ein, kann natürlich auch nochmal so einen Schub geben. Also von daher, die Warriors bleiben spannend, aber wie du sagst, also die Höhen zumindest würde ich sagen, die sie erreichen können, sind etwas niedriger geworden oder so.
Ja.
Damit, zwar traurig, aber könnten wir eigentlich fast rausgehen, oder?
Wir könnten noch sagen, ob wir davon ausgehen, dass jetzt sagen wir mal bis zum Start des Training Camps, also ungefähr bis wir uns das nächste Mal hören, ob es jetzt noch irgendwie einen großen Trade gibt oder ob die Offseason jetzt quasi durch ist. Das fände ich noch interessant zu wissen, wie du das siehst.
Da müsste ich vorher mal ganz kurz in Houston anrufen, wie es denn da aussieht.
Ja.
Weil.
Ja, das ist ja im Prinzip das Team, auf das jetzt alle gucken.
Ja. Also wir haben jetzt alle Unterschriften unter Dach und Fach. Jetzt können wir wieder gucken, was die Kollegen Harden und Westbrook machen. Es ist echt schwierig. Also ich könnte mir irgendwo. So komplett überrascht wäre ich nicht, wenn die Rockets einfach sagen würden, okay, Freunde, ihr habt Vertrag. Also, ja, und ihr habt noch so lang Vertrag. Wir fangen jetzt einfach mal an und gucken einfach mal. Ich meine, ich weiß natürlich nicht, wie groß es die Probleme jetzt innerhalb der Kabine sind oder zwischenmenschlich und was da jetzt alles vorgefallen ist, aber.
Ich sag dir, das war alles Covington.
Wahrscheinlich. Ich kam mir schon immer vor wie so ein Bad Apple.
Der Robert. Das ist ein richtiger Troublemaker. Ja.
Und sollte jetzt alles laufen in Houston. Nee, aber ich sehe halt einfach ich sehe den Nets-Trade irgendwie nicht so und ich sehe auch ich sehe jetzt den Fit auch in Brooklyn nicht unbedingt. Also will nicht ausschließen, dass es dann irgendwie, ich meine, vielleicht sagt Harden auch, letzten Jahre war nett und ich bin MVP geworden, habe irgendwie so einen Status als einer der legendärsten Offensivspieler ever erarbeitet, aber irgendwie habe ich auch keinen Bock mehr, alles allein zu machen und ich finde es ganz geil, irgendwie ein bisschen ins zweite Glied zu rücken. Reine Spekulation, dann wird es vielleicht funktionieren, aber ich sehe den Fit irgendwie nicht. Weiß jetzt nicht, ob irgendwie andere Teams versuchen werden, da noch hinzugehen. Weiß ich nicht. Ob vielleicht der Myers-Leonard-Vertrag in Miami ein erster Schritt war, James Harden zu holen, keine Ahnung.
Ja, ja. Ich meine, also die Überlegung habe ich auch schon mal kurz gehabt, ob nicht die Heat ein Team wären, was da sich mal melden sollte, aber ich weiß auch nicht. Irgendwie ist die Situation da echt spannend, also weil es jetzt so direkt wieder losgeht.
Ja.
Man hätte ja sonst, also in der normalen Saison würde man ja sagen, okay, wir versuchen das jetzt erstmal abkühlen zu lassen und dann sprechen wir uns wieder, wenn es irgendwie Richtung Training Camp geht und jetzt ist halt einfach Training Camp geht halt nächste Woche los und von daher, ich glaube aber, dass beide zum Start erstmal dabei sein werden, ja, und dass man dann mal guckt, also bei Harden ist einfach das Ding, wenn sich nicht Philly meldet, dann, also und Simmons auf den Tisch legt und vielleicht noch irgendwas anderes, dann haben wir ja schon drüber geredet, dann ist es halt irgendwie relativ knifflig und dann haben die Rockets auch nicht wirklich einen Grund zu sagen, ja klar, machen wir. Weil eben. Sie sind jetzt gerade noch nicht in dieser Drucksituation und bei Westbrook, den würde man natürlich abgeben, wenn es jetzt gute Angebote geben würde, aber die gibt's halt nicht unbedingt. Und also die Wizards, warum sollten die Wizards jetzt, gerade wo der Trade-Wert von John Wall, also überhaupt nicht vorhanden ist, darauf hören, dass der jetzt einen Trade gefordert hat. So, fuck it. So, wenn du noch 3 Jahre und 130 Millionen oder so auf deinem Vertrag stehen hast, dann hast du jetzt nicht unbedingt die Situation, nachdem du 2 Jahre nicht gespielt hast, dass du einen Trade fordern kannst und dann tanzen alle nach deiner Pfeife, weil die ganze Liga dich haben will. So ist es halt nun mal nicht.
Ja.
Und deswegen macht es ja auch für die mehr Sinn, erstmal in die Saison zu starten, vielleicht sieht John Wall ja gut aus, will dann immer noch weg und dann guckt man nochmal, weil sich dann irgendwann vielleicht der Trade-Wert wieder so ein bisschen steigert. Ich meine, bei Chris Paul hat das auch innerhalb von einem Jahr funktioniert und die Situation war nicht exakt die gleiche, aber schon so, dass es letztes Jahr hieß, oh, der ist untradebar. Und jetzt haben sie irgendwie 2 Rotationsspieler und einen Erstrunden-Pick für ihn bekommen. Ja. Auch bei Washington macht es ja eigentlich mehr Sinn, das jetzt halt erstmal so ein bisschen abzuwarten und jetzt nicht irgendwie Wall plus 2 Picks oder so für Westbrook auf den Tisch zu legen, weil
ja, absolut.
Es bringt einfach nicht so wahnsinnig viel, glaube ich. Und deswegen kann sich das halt eher noch ein bisschen hinziehen. Was halt spannend wäre, ist, wie würde Houston dann eigentlich funktionieren, so, wenn die beiden da noch sind und sie jetzt für unseren neuen Freund christliches Holz haben?
Ja.
Und halt vielleicht einfach sagen, ja gut, wir könnten ja auch mal wieder Basketball spielen, der ein bisschen anders aussieht.
Ja, und sie haben ja nicht,
also,
sie haben ja nicht nur christliches Holz, sie haben ja auch Boogie!
Sie haben auch noch Boogie, ja. Das heißt, jetzt auf einmal ist stehen Center wieder ganz weit oben im Kurs. Ne? Und dann
neue Zeitrechnung also, und so.
Absolut neue Zeitrechnung. vielleicht läuft es auch darauf hinaus. Und also ich meine, wenn die beiden noch da sind, ist es ja trotzdem sicherlich irgendwie noch ein Playoff-Team.
So ist es ja, genau. Also es ist ja nicht so, dass da irgendwie alles am Boden läge, wenn beide noch da bleiben. Aber meinst du eigentlich, dass Christliches Holz und Boogie so quasi die neuen Ralph Sampson und Hakeem Olajuwon jetzt werden sollen? Oder so die Center, die Twin Towers quasi?
Ja, ich glaube, genau so. Ich freue mich, wenn Boogie nächste Saison über 20 Spiele macht. Ich setze einfach mal vorsichtig an.
Nee, mal abgesehen davon, ich freue mich sehr, dass Boogie ein Team gefunden hat und wieder zurück ist.
Ja.
Also darum geht es primär.
Das jetzt bitte noch mit Isaiah Thomas auch und dann bin ich zufrieden.
Genau.
Den könnten die Celtics sich noch holen, was soll's.
Stimmt.
Einfach mal raus.
Stimmt eigentlich.
Da muss ich nicht ständig Jeff Teague sehen.
Freust dich ins Geheimnis.
Shoutout Jeff Teague.
Ja, gut. Damit sind wir am Ende, würde ich sagen. Ein schönes Schlusswort.
Ja, ich glaube auch. Für den Moment.
Ja, für den Moment natürlich. Ich meine, wer weiß, was passiert. Wenn dann doch irgendwie ein Trade kommen sollte, dann werden wir uns natürlich spontanst melden. Wir sind gespannt. Blicken Richtung Houston, Richtung Washington. Und werden gucken, was passiert. Bis dahin, Freunde, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart, dass ihr uns eure Aufmerksamkeit geschenkt habt. Und natürlich, jetzt kommt's, solltet ihr es noch nicht getan haben, abonniert uns sehr gerne, sowohl möglich auf Apple Podcasts, wo ihr uns sehr, sehr gerne Rezensionen hinterlassen könnt, auf Spotify, bei Deezer. Und folgen könnt ihr uns sowohl auf Instagram als auch bei Twitter. Gut, dass ich es immer noch nicht ganz drin habe. Und bei Facebook natürlich. Schreibt uns da auch sehr, sehr gerne an, wenn ihr das wollt. Und ja, vielen Dank einfach nochmal, dass ihr regelmäßig dabei seid, dass ihr jetzt vielleicht zum ersten Mal dabei seid, dass ihr es vielleicht weitererzählt habt, was ihr natürlich auch sehr gerne tun könnt. Und jetzt, ja, schaut bei Patreon mal vorbei, wenn ihr Lust habt. Und ja, guckt, was so kommt demnächst bis zum Training Camp und wenn die Training Camps losgehen. Bis dahin, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Reingehauen.